Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Folge des Berlin Mitte Talk. Wir sind zurück nach einer kurzen urlaubsbedingten Sommerpause, befinden uns allerdings immer noch in der parlamentarischen Sommerpause. Von Sommerloch ist dennoch wenig zu spüren, es gibt genug Themen zu besprechen. Sommerpausen sind immer auch die Zeit für Sommerreisen. Spitzenpolitiker reisen durch das Land, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, zuzuhören und Fragen zu beantworten. Mein heutiger Gast hat in den vergangenen Wochen gleich 3 Spitzenpolitiker auf ihren Reisen begleitet. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche und die beiden Co-Vorsitzenden der Grünen, Franziska Brandner und Felix Banasek. Ich freue mich, jetzt mit ihm zu sprechen. Lieber Julian Olk, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Tobias.
Julian, du bist wirtschaftspolitischer Korrespondent des Handelsblattes und vielleicht müssen wir es einmal kurz erklären. Du bist als Korrespondent sowohl für das Wirtschaftsministerium als auch für die Partei Bündnis 90 Die Grünen zuständig. Das war in der letzten Legislaturperiode ein bisschen einfacher, da ist es ja angenehm zusammengefallen. Jetzt teilt sich das auf 2 Parteien und auf mehrere Personen auf. Deshalb warst du bei beiden Reisen dabei. Vielleicht erstmal aus journalistischer Perspektive, was ist im Moment spannender, das BMWE oder die Grünen?
Oh, das ist gar nicht so eine leichte Frage. Es sind beide sehr spannend, aber sehr unterschiedlich spannend. Also wir haben im BMWE jetzt die neue Ministerin Katharina Reiche, die viel anders macht als ihr Vorgänger Robert Habeck, aber auch insgesamt ihre Vorgänger. Deswegen ist da gerade viel los. Es gibt viele Gesetzesvorhaben. Gleichzeitig baut sie das Haus an ganz vielen Stellen um. Das heißt, es ist auch eine gewisse Unruhe im Haus. Und das ist vielleicht der Punkt, wo sich die beiden Berichterstattungsgebiete ein Stück weit auch gleichen. Bei den Grünen ist die Lage natürlich anders. Da geht es gerade weniger um Gesetzesvorhaben, denn die sind bekanntlich in der Opposition gelandet, haben aber auch die Sache, dass die gerade versuchen, sich neu aufzustellen. Und auch das löst natürlich eine gewisse Unruhe im Haus aus. Aber der entscheidende Unterschied ist wahrscheinlich, das Ministerium ist sehr geprägt gerade von der Tagespolitik, vom Tagesgeschäft, von den ganzen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag und dem Sofortprogramm, diese umzusetzen. Die Grünen hingegen sind gerade mehr auf der Suche nach den langen Linien.
Und jetzt nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine letzten Wochen. Wie läuft so eine Sommerreise eines Spitzenpolitikers ab und wie kann man als Journalist sich da dranhängen und daran teilnehmen?
Es ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir mal anfangen mit der Ministerin, ist es so, dass da das Interesse natürlich gerade auch von journalistischer Seite sehr groß ist. Das heißt, wir waren immer so zwischen 10 und 20 Personen aus dem Medienbereich, die sie begleitet haben. Das heißt, ein großer Tross. Sie selbst hat natürlich auch immer noch ihre Delegation aus dem Ministerium dabei. Die Unternehmen, die sie empfangen haben, waren ebenfalls entsprechend mit allem, was Rang und Namen hat, ausgestattet, um sie groß zu empfangen. Das ist in diesen Ämtern üblich so. Und dann geht es da in diesem großen Trost durch die Werkshallen, in die Gespräche. Und bei den Grünen ist es eben ein Stück weit anders. Da hat das mediale Interesse nachgelassen, was ich immer ein Stück weit komisch finde. Nein, es ist schon verständlich. Natürlich, wenn die Macht woanders liegt, verlagert sich auch die mediale Kontrolle, wenn man so will, mehr dahin. Auf der anderen Seite finde ich, dass es auch eine Oppositionspartei immer noch so relevant ist, die ja auch noch immer in, wenn auch verkleinerter Größe, aber immer noch in einer signifikanten Größe im Bundestag sitzt, da auch das Auge drauf zu haben, wo entwickelt sich diese Partei hin, gerade weil nach so einem Gang in die Opposition sich eben auch viel verändert. Und um zu verstehen, wie so eine Partei in der Regierung agiert, wenn es denn 2029 wieder dazu käme, ist es dann doch sehr relevant, wie auch die Oppositionszeit von denen gestaltet wurde. Unter dem Strich will ich damit nur sagen, da war ich den großen Teil ziemlich alleine mit denen unterwegs oder dann mal noch die Lokalzeitung von vor Ort war mal mit dabei und auch natürlich die Termine, da wurden die auch groß empfangen. Es waren viele Bürgerdialoge, wo dann viele Leute kamen, aber der große Bahnhof, der einer Ministerin gemacht wird, den erleben die grünen Vorsitzenden jetzt natürlich nicht mehr.
Okay, aber ist wahrscheinlich für dich dann auch eigentlich ganz angenehm, mal einen exklusiven Zugang zu haben zu den beiden grünen Spitzen. Ich würde trotzdem vielleicht inhaltlich bei der Ministerin anfangen, Katharina Reiche. Erzähl uns doch mal kurz, wo die Reisen hingehen und wie es insgesamt so lief.
Das wahrscheinlich Interessanteste an der Reise war, dass wir zwei Rüstungsunternehmen dabei hatten mit Diehl Defence und KNDS, dem Panzerbauer, dem deutsch-französischen Panzerbauer in Kassel. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also ich habe jetzt schon einige Reisen mit dem Wirtschaftsministerium mitgemacht und da spielte die Verteidigungsindustrie natürlich immer mehr eine Rolle, aber dass wir aktiv in diese Unternehmen reingegangen sind, war auch neu für mich. Das heißt, das waren wahrscheinlich so die beiden Highlights. Ansonsten hatten wir auf dem Programm, ich nenne sie mal Klassiker, wie den Hamburger Hafen, wo es um natürlich das Thema Zölle ging. Das fiel dann ja ziemlich zusammen, war von daher zufällig gut gelegt, aber auch das Thema Automatisierung spielte dann eine große Rolle. Bei Covestro waren wir in Leverkusen, energieintensive Spezialchemie oder Chemie vielmehr, die natürlich ziemlich unter Druck stehen und wo die Frage vor allem war, wie verändern sich die Rahmenbedingungen im Bereich der Energie, damit die auf Dauer in Deutschland bestehen können. Und dann waren wir natürlich noch beim ein oder anderen Mittelständler, zum Beispiel bei Agathon in Essen. Die kennt wahrscheinlich niemand so richtig, aber jeder hat schon mal Berührungspunkte mit ihnen gehabt, weil die machen die Formen für Schokoladenfabriken. Also die Tafel Schokolade, die gegossen wird, davon die Kunststoffform, die wird vielfach in Essen hergestellt und für die ist das natürlich auch interessant, was die Ministerin dann für den Mittelstand mitgebracht hat, weil die Politik ja diesen Bias, sag ich mal, immer hat, doch sehr auf Großkonzerne und Industrie zu schauen, weil da natürlich irgendwie die Dynamik am größten ist und der Mittelstand nicht so leicht mit politischen Maßnahmen greifbar ist. Von daher war das interessant zu erleben, wie sie auch bei diesen Mittelständlern agiert.
Also schon aber insgesamt eigentlich eine klassische Klinkenputzen-Tour bei den wichtigen Schlüsselindustrien und Mittelstand. Ich finde es auch interessant, was du als erstes hervorgehoben hast, dass es doch ein Fokus auf Rüstungsindustrie ist. Hast du den Eindruck, dass im Ministerium oder in der Bundesregierung allgemein das als eigentlich eine der zentralen neuen Schlüsselindustrien für den Wirtschaftsstandort Deutschland gesehen wird?
Ja, absolut. Das fing in der Ampel schon an und wird jetzt nochmal deutlich weitergespielt, auch mit der Schuldenbremsen, Ausnahme für Verteidigungsausgaben, größer 1% des BIP, sehen wir einen immensen Aufwuchs der Verteidigungsausgaben, wissen aber auch gleichzeitig, wenn wir das Ziel erreichen wollen, uns unter anderem auch von den USA in Fragen der Rüstungsgüter unabhängiger zu machen, funktioniert das nur, wenn wir die heimische Industrie verstärkt anschauen und da die Fesseln lösen. Die haben ein großes Problem weiterhin mit Bürokratie und so weiter. Das heißt, da muss viel passieren. Aber also es ist auffällig zu sehen, die Rüstungsindustrie galten ja lange so als die Schmuddelkinder der Industrie. Und die Politik hat sich nicht so richtig dran getraut. Es hat sich wirklich diametral geändert. Reicher hat auch einen Beraterkreis für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie mit 4 Experten eingerichtet, die sie da jetzt beraten sollen. Das ist natürlich ein deutliches Zeichen, dass sie auch als Wirtschaftsministerin das als Ganze als Wirtschaftsfaktor versteht. Gleichzeitig haben wir bei den Unternehmen aber auch gemerkt, dass eben der Weg zu einer wirklich gut funktionierenden Industrie noch weit ist und auch die Politik da noch viel zu tun hat, eben Bürokratie abzubauen. Und ein wichtiger Punkt, den haben wir bei KNDS sehr eindrücklich geschildert bekommen. Also wir haben ein internationales Unternehmen, deutsch-französisch, das aber sagt, die nationalen Alleingänge, von denen spüren wir auch wirklich einiges. Und das heißt nicht nationale Alleingänge auf europäischer Ebene, sondern nationale Alleingänge wirklich auf nationaler Ebene. Das heißt, die Deutschen wollen ihre U-Boote und Kampfpanzertechnik nicht abgeben, auch wenn die Franzosen das vielleicht besser können oder andersrum. Und eine Konsolidierung von lauter Experten befürwortet wird, um eben schneller und besser aufrüsten zu können. Aber das haben wir auch regierungsübergreifend in Deutschland gesehen, dass da der Fortschritt doch sehr gering ist und wir jetzt so Fälle haben, unter denen KNDS auch leidet, dass Deutschland zeitgleich an 2 Projekten beteiligt ist, die den Kampfpanzer der Zukunft entwickeln sollen. Und bei einem ist Frankreich dabei, beim anderen nicht. Und das schafft natürlich echt Unsicherheit für so ein Unternehmen. Und Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall da, aber gleichzeitig sieht man eben auch noch, dass hohe Hürden zu überwinden sind.
Ich finde spannend, dass du gerade den neuen Beraterkreis angesprochen hast, den sie für Verteidigungspolitik oder Rüstungspolitik eingerichtet hat. Das scheint ja generell ihr Ding zu sein, sich mit möglichst vielen Beratern zu umgeben. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde einmal kurz auf ihren generellen Start in den ersten 100 Tagen im Amt schauen. Ich meine, das BMWK, das ehemalige, ist ja immerhin das Vizekanzleramt gewesen, was ordentlich zurechtgestutzt wurde und deutlich weniger Kompetenzen hat als noch unter Habeck. Die Wirtschaftswende wird maßgeblich aus den roten Häusern BMF und BMAS gesteuert. Und auch aus den Unionsministerien werden Kompetenzen streitig gemacht, vor allen Dingen aus dem Forschungsministerium und auch aus dem Digitalministerium. Trotzdem vielleicht gefragt, was macht Katharina Reiche bisher aus ihren Möglichkeiten?
Es ist unheimlich spannend zu sehen, weil die Feststellung, die du gerade getroffen hast, ja absolut zutrifft. Also dieses Ministerium, ich gehe mal nicht ganz mit zurechtgestutzt, sondern es ist wieder zusammengeschrumpft, könnte man sagen. Also es hatte eben vorher das Vizekanzleramt, hatte den Klimaschutz und so weiter. Das heißt, eigentlich ist es jetzt ungefähr so, wie es unter Peter Altmaier war. Das heißt, man kann durchaus einiges mit diesem Ministerium anfangen. Gleichzeitig ist aber die Feststellung, die entscheidenden Faktoren für die Wirtschaftswende müssten aus anderen Häusern kommen, vor allem Finanzministerium, vor allem aber Arbeit und Soziales, auch absolut zutreffend. So, und jetzt ist die Frage, was macht man als Wirtschaftsministerin daraus? Man kann sagen, man bleibt im eigenen Bereich, im Energiebereich gibt es ja genug zu tun, dann macht man die kleineren Dinge, die man sonst in der allgemeinen Wirtschaftspolitik noch hat. Sie hat eine Zuständigkeit für Handelspolitik, zuletzt wurde die Vergabe vereinfacht, um da zu entbürokratisieren. Das sind alles so kleine Bausteine, die es auch braucht. Aber wir hatten das erste Interview mit Katharina Reiche nach ihrem Amtsantritt und da hat sie einen Satz gesagt, der ganz entscheidend ist und der sich jetzt gerade in Realität übersetzt. Da hat sie gesagt, sie will das ordnungspolitische Gewissen sein und zwar der gesamten Bundesregierung. Und das ist der Punkt, wo es jetzt spannend und auch heikel wird. Wir hatten jetzt diese Rentendebatte und zwar lief das Ganze ja so, dass Reiche in der FAZ im Interview war, gefragt wird, müssen wir alle länger arbeiten? Und sie sagt, ja, die Lebensarbeitszeit muss steigen. Aus ökonomischer Sicht eine Binse, die Ökonomen und Ökonomen seit Jahren hoch und runter erzählen. Also ein Martin Werding von den Wirtschaftsweisen, der mir die Tragfähigkeitsberichte macht, der redet darüber seit Jahren und keiner will ihn so recht hören. So, jetzt sagt Reiche das, man könnte denken, offensichtliche. Aber sie ist natürlich nicht in der Position einer Wissenschaftlerin, sondern in der Position einer Politikerin. Und entsprechend betritt sie damit, wie wir alle wissen, vermintes Gelände, weil dieses Thema Rente unheimlich viel politisches Kapital kostet, weil die Widerstände so groß sind. Also je mehr Alte wir in dieser Republik haben, desto größer ist der Widerstand gegen Reformen, die am Ende den Alten was kostet. Mal um es ganz platt auszudrücken. So, sie macht es aber trotzdem und sie hat es einen Monat vorher schon mal gemacht. In der Pressekonferenz wurde sie nachgefragt, sagte sie ungefähr das Gleiche. Da ist es noch irgendwie vorbeigegangen, weil an dem Tag zu viele andere Themen relevant waren. Aber ich saß damals in dieser Konferenz und habe schon gedacht, oh, das ist meine Aussage. Wie gesagt, ökonomisch Binse, aber mutig damit so rauszugehen. So, dann macht sie das in der FAZ und kriegt einen Riesensturm entgegen, teilweise Unterstützung, aber auch viel Entrüstung. Aber aus der Unionsparteiführung meldet sich niemand zu Wort. Kein Carsten Linnemann, kein Jens Spahn und auch kein Friedrich Merz. So, und da wird die Geschichte natürlich nochmal spannender. Auf dieser Sommerreise gibt es viele Themen, aber keins ist so bestimmt wie dieses Rententhema. Weil wir natürlich Interesse haben, wie geht das Ganze jetzt weiter? Haben sie mehrfach auf dieser Reise gefragt, steht sie weiterhin zu ihren Aussagen, wie hat sie das gemeint, will sie jetzt, sag ich mal, die Vize-Arbeitsministerin spielen und Bärbel Baas Konkurrenz machen. Und Reiche hätte also genug Gelegenheit gehabt, zurückzurudern und zu sagen, naja, es ist ja eine allgemeine Aussage und so sind die Realitäten. Gleichzeitig wissen wir, wir müssen irgendwie uns darum kümmern, dass körperlich hart arbeitende Menschen rechtzeitig ihre Rente kriegen und ich bin da falsch interpretiert worden und der Koalitionsvertrag steht, weil im Koalitionsvertrag steht ja, wir gehen eben nicht ans Renteneintrittsalter dran. Was macht aber Reiche? Sie sagt, ich stehe zu jedem Wort Und diese Debatte, die Reaktionen, die da kamen, waren vielfach reflexartige Reaktionen. Und die Debatte, die ich jetzt ausgelöst habe, super, dass es die gibt, frei übersetzt. Das sagt sie mehrfach, auf mehrfache Nachfrage. Das heißt, sie heizt die Debatte weiter an, weil sie diese Debatte will. So, und da sind wir wieder bei diesem Punkt ordnungspolitisches Gewissen. Sie sagt, damit es funktioniert, dass wir wieder zu einer echten Ordnungspolitik, sofern es die denn gibt, zurückkommen, brauchen wir diese Debatte und dann ist es mir egal, ob ich dafür zuständig bin und was im Koalitionsvertrag steht, den ich gar nicht mitverhandelt habe, dann sage ich das, was ökonomische Realität ist. So, das zieht sie eiskalt durch. Und ich sprach eben davon, aus der Unionsspitze hat sie keine Unterstützung bekommen. Es sprach sich dann nach und nach herum, der Kanzler war wenig erfreut über diese Vorgehensweise von der Ministerin. In der Sache ist er total bei ihr. Gleichzeitig sagt er aber, die SPD, die ja eben nichts von Rentenreform dieser Art hören will, weiter zu provozieren, nachdem der Streit um die Verfassungsrichter schon so eskaliert war, ist jetzt echt der falsche Zeitpunkt. Aber Reiche macht trotzdem weiter. Und das ist insofern spannend, dass es auch Erzählungen gab nach ihrem Amtsantritt, naja, wie viel Macht hat sie eigentlich, zurechtgestutztes Haus, einen Spahn und einen Lindemann im Rücken, die wahrscheinlich auch irgendwie Wirtschaftsminister spielen wollen, das Kanzleramt, das die Wirtschaftswende gestalten will, die roten Häuser, haben wir alle drüber gesprochen, was kann Reiche eigentlich tatsächlich leisten? Ja, und sie hat da eine einfache Antwort drauf gefunden. Sie macht einfach. Sie spricht aus, was ihre Überzeugung ist in dem Fall. Und da ist ihr dann ziemlich egal, welche politischen Nebenwirkungen das hat, was ja total gegen diese Geschichte spricht. Sie ist eigentlich nur eine von außen gesteuerte Wirtschaftsministerin. Von außen nicht im Sinne von fremden außerirdischen Mächten, sondern von außen aus der eigenen Partei. So. Und das ist eine Entwicklung, die ich auch so nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt hätte, dass sie eine Überzeugungstäterin im ordnungspolitischen Sinn ist, das schon, aber dass sie das so ja teilweise echt ohne Rücksicht auf auch eigene Verluste durchzieht, das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt ist die Frage, wo führt das hin? Das ist jetzt gerade echt offen. Also den Kanzler gegen sich aufzubringen, ist natürlich auch eine Aktion nach 2-3 Monaten im Amt. Und auf Dauer muss man sehen, entweder stellt er sich an ihre Seite und es gibt den Versuch, diese Sozialreformen wirklich durchzuziehen, oder das Ganze hat echt noch ein großes Konfliktpotenzial innerhalb der CDU. Mhm.
Super spannend. Das wird sicherlich auch ein bisschen geprägt von den Leuten, die um Reiche herum sind, die ich gerade schon angesprochen habe, die vielen Berater. Fangen wir mal mit dem wahrscheinlich wichtigsten an, dem neuen Chefökonom im Wirtschaftsministerium, Benjamin Weigert, bisheriger Leiter des Zentralbereichs Finanzstabilität bei der Bundesbank. Allerdings hat sie jetzt auch einen ökonomischen Beraterkreis geschaffen, der wahrscheinlich jetzt im Herbst die Arbeit aufnehmen wird, der größtenteils aus ordoliberalen Ökonomen besteht. Veronika Grimm, Justus Haukapp und Volker Wieland wird sicherlich auch als Kontrapunkt zu Jens Südekum gesehen, dem Chefökonom von Finanzminister Klingbeil, der eher ein keynesianisches Wirtschaftskonzept befürwortet. Wie siehst du den Einfluss dieser Gruppe auf die Politik von Katharina Reiche und spricht das nicht für diese neue, neu eingezogene Ordnungspolitik im Wirtschaftsministerium?
Ja, es ist sehr interessant. Also erstmal kurz zu Südekum. Es gab ja diese Stelle schon vorher bei Christian Lindner im Bundesfinanzministerium mit Lars Feld. Und da hat sich Lindner einfach mit Feld jemanden an die Seite geholt, der ähnlich tickt wie er in ökonomischen Fragen. Und insofern war klar, Klingbeil behält diese Position. Wen holt er da? Natürlich Südekum, muss man sagen. Die beiden kennen sich Ewigkeiten, die ticken auch ökonomisch sehr ähnlich. Also, und da liegt es irgendwie auf der Hand. Und dann kommt diese Reiche-Geschichte, die diese drei Ökonomen zu sich holt. Möglicherweise werden es auch noch mehr, wo man auch sagen kann, na, die ticken ja auch sehr ähnlich. Das Spannende ist jetzt aber, dass sie das überhaupt macht. Also vielleicht, um das kurz abzuschließen, dass Wieland, Grimm und Haukarp jetzt Dinge erzählen werden oder Papiere schreiben werden, die wir in die Hände kriegen und wo dann steht, ach, das ist ja irre, das ist ja völlig anders als die Linie der Ministerin und das hätte man jetzt überhaupt nicht gedacht. Das ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Da wird es auch wieder sicherlich mal hier und da einen Widerspruch geben. Aber natürlich holt sie genau diese Leute, um ihre eigene Agenda zu unterstützen, dieses ordnungspolitische Gewissen. Die drei, so haben wir gehört, haben jetzt auch tatsächlich schon angefangen. Sie sind offiziell berufen worden zum 1. August, sind aber eben offiziell noch nicht vorgestellt. Das soll dann im Oktober passieren. Und dann soll diese Symbolkraft dieses Beirats noch auf den Gipfel getrieben werden, weil die Büste von Ludwig Erhard, die der Leihgeber vor ein paar Jahren unter Habeck aus dem Wirtschaftsministerium aus Protest entfernen ließ, soll zurückkommen. Und in diesem Rahmen soll dann auch eben der neue Beirat vorgestellt worden mit den Ökonomen. Und also es ist eine echte Kampfansage Richtung Klingbeil, zu sagen, hol du dir mal einen, der deine keynesianische Agenda unterstützt, dann hol ich mir drei, die meine ordnungspolitische Agenda unterstützen. Das heißt, es ist auch wieder von Zeichen von, pass mal auf, ich bin nicht nur bereit, hier Energieministerin mit einem kleinen angeschlossenen Wirtschaftsministerium zu sein, ich bin hier das ordnungspolitische Gewissen. Aber das ist natürlich auch wieder eine Frage von Konfliktpotenzial. Das muss man dann mal sehen, wie sehr sie mit diesem Beirat dann wirklich spielt. Entscheidend wird eben sein, du hast Benjamin Weigert angesprochen, der die Abteilung 1 zum 1. September übernehmen soll, der auch einen Ordnungspolitiker ist, soweit ich das einschätzen kann, gleichzeitig aber jetzt auch kein dogmatischer Ökonom, sondern einer, der mal auch Generalsekretär im Sachverständigenrat war und da auch als jemand gibt, der das Verbindende durchaus suchen und bearbeiten kann. Und dann wird die Frage sein, inwieweit wird dieser Beirat nur die großen Linien bespielen und wird Papiere schreiben, in denen drin steht ordnungspolitisches Gewissen und das Übliche, oder inwieweit wird sie ihn auch zu Rate ziehen, um in der Tagespolitik agieren zu können, um da mehr Gewicht in die eigene Position zu bekommen, um dann eben auch Gesetze anderer Häuser entsprechend bearbeiten zu wollen oder eben zu sagen, nee, mit dieser Kompromisslinie bin ich nicht einverstanden, und ich habe auch das Backing von meinem Ökonomenkreis, die sagen auch eindeutig, so geht's nicht weiter. Von daher, das hat echt in jegliche Richtung viel Potenzial, dieser Kreis, und ich bin gespannt, wie das laufen wird. Und vielleicht den kurzen Punkt noch, was wir insgesamt sehen, sowohl mit Südekum als auch mit Reiches Beraterkreis, ist ja, dass die Politik immer mehr dazu übergeht, diesem amerikanischen Modell zu folgen, die ökonomischen Berater praktisch in die eigenen Reihen zu holen. Also alle vier Ökonomen arbeiten ehrenamtlich, sind unabhängig weiterhin, sind frei in dem, was sie sagen, aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn ein Minister, eine Ministerin sich eigene Berater an die Seite holt. Und für den Sachverständigenrat, also Wirtschaftsweisen gemeinhin genannt, ist das natürlich auch ein Misstrauensvotum. Der hat ja offiziell die Funktion, die Öffentlichkeit zu beraten, aber ist natürlich auch letztlich oberstes Beratungsgremium für die Bundesregierung. Wenn die natürlich aber, wenn das natürlich aber Konkurrenz bekommt durch diese internen Beiräte, dann ist natürlich die Frage, wie gut wird der Zugang und das Gehörtwerden in der Politik noch sein.
Du hast ja gerade relativ spannend dargelegt, dass ein großer Teil von Reiches Macht oder Reiches Einfluss auf andere Ministerien auch auf diskursiver Macht beruht, die Macht, Debatten zu prägen, die Macht, einen ordnungspolitischen Rahmen zu setzen. Das zeigt sich ja exemplarisch in der Rentendebatte, wo sie ja qua Amtes überhaupt nicht zuständig ist, aber trotzdem diese öffentliche Welle so lange reitet, bis es quasi die Diskussion in der medialen Öffentlichkeit angekommen ist. Umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, also diese kommunikative Offensive ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Reiche ja immer noch keinen Sprecher hat als Ministerin. Wieso fällt es ihr so schwer, jemanden zu finden, der sich um ihre Kommunikation kümmert? Sie hat sich offensichtlich auch schon in der Privatwirtschaft gefragt, ehemalige Sprecher angefragt aus ihrer Zeit in der Energiewirtschaft, wird jetzt wahrscheinlich intern eine Lösung finden. Warum tut sie sich da so schwer?
Das können wir final nicht beantworten, weil wir nicht bei den Gesprächen dabei sind, wo es auch diese Absagen gegeben hat. Wir können nur vermuten, aber es gibt, glaube ich, gute Indizien, die diese Vermutung stützen. Das erste ist, einen Sprecherposten zu übernehmen, das ist kein normaler Job, sondern das ist der wichtigste Job an der Seite der Ministerin. Und das heißt, so Sprecher, wie stellt man sich das vor? Naja, der muss ein paar Presseanfragen beantworten und sitzt in Interviews dabei und sagt, wenn nur noch 5 Minuten Zeit sind. Nee, so ist es nicht, sondern der muss natürlich die strategische Kommunikation prägen, ist 24/7 im Einsatz, hat keine freie Zeit, so wie die Ministerin selbst eben auch nicht, weil er ist oder sie ist dann das Sprachrohr der Ministerin. Das heißt, da fallen einfach schon mal Leute raus, die sagen, na, ich will aber auch noch Zeit für meine Familie haben und so weiter. Also da muss man sich wirklich drauf einlassen. Das zweite ist, Reiche selbst bringt ein Netzwerk mit, aber natürlich kein so großes wie jemand, der jetzt die ganze Zeit über in der Politik war. Sie ist ja 2015 rausgegangen aus dem Bundestag und in die Wirtschaft gegangen, hat dabei natürlich nie den Anschluss in die Politik verloren, hatte immer noch Leute um sich herum, aber dieses Netzwerk hat natürlich trotzdem nicht die Größe und nicht diesen Einfluss, wie man das sonst hat. Oft ist es so bei Ministerinnen und Ministern, die haben halt vorher schon irgendeinen Sprecher. Die sind Fraktionsvorsitzende im Fraktionsvorstand, Parteivorsitzende in Parteivorständen. Da gibt's dann irgendwelche Sprecher, die nimmt man dann mit. Das funktionierte bei Reiche nicht, unter anderem eben, weil ihre Sprecherin von Westenergie, soweit wir wissen, aus unter anderem den genannten Gründen nicht mitgehen wollte. Da soll es weitere Absagen gegeben haben. Und es gibt einen Punkt, wo wir eben bei dem Punkt sind, dass es kann nur eine Vermutung sein, aber ich habe mich auch in ihrer Zeit aus der Wirtschaft bei Leuten umgehört, wie sie da war als Chefin. Da wurde sie immer als fair, aber fordernd, sehr fordernd beschrieben. Als es kursiert zum Beispiel im Ministerium auch diese Geschichte, für jeden Termin braucht sie eine Vorbereitung im Umfang einer Masterarbeit. Und das merkt man auch, wenn man sie reden hört. Sie ist unheimlich präzise, unheimlich bedacht auf die Worte, die sie sagt. Und das ist dann natürlich auch eigene Art, aber das spielt sich dann natürlich auch rüber auf die Leute um sie herum. So, das heißt, man hat auch einfach eine anspruchsvolle Ministerin und das muss man als Sprecher natürlich auch irgendwie wissen. So was spricht sie natürlich auch herum, dass es, ja, wenn man so will, auch nicht immer einfach mit ihr ist. Gar nicht jetzt im persönlichen Sinne, das wage ich gar nicht einzuschätzen, sondern mehr im Arbeits- und im Arbeitsvolumensinn. So, und das hat eben dafür, also diese Kombination hat dazu gesorgt, dass sie bis jetzt jemanden gefunden hat. Wir hören jetzt, dass der bisherige Leiter des Pressereferats, Corbinian Wagner, seit Ewigkeiten im Ministerium, war zwischendurch mal anderswo Pressesprecher, kam dann unter Habeck wieder und wurde dort Leiter des Pressereferats, ist ein eigentlich unpolitischer Beamter und dem werden jetzt wohl ganz gute Chancen zugerechnet, diesen Sprecherposten zu übernehmen, was aber eben zeigt, wie schwierig das Ganze ist, weil es echten Seltenheitswert hat, das so zu machen, weil normalerweise holt man eben, wie gesagt, Leute aus der Partei, aus der Fraktion, bringt man mit, eigene Vertraute und holt nicht jemandem aus dem Apparat da hoch.
Ja, wir schauen gespannt, Corbinian Wagner, den Namen nehmen wir mal mit und ich prüfe dann, ob das auch wirklich so kommt. Wollen wir mal zu den Grünen wechseln, du hast ja auch die beiden Grünen-Vorsitzenden begleitet. Wie lief denn deren Reise ab? Wie haben die beide sich das Feld aufgeteilt?
Also die beiden waren jeweils 2 Wochen unterwegs, ich war ein paar Tage nur mit Franziska Brandner war die ersten 2 Wochen unterwegs. Dann gab es eine Staffelübergabe im Wahlkreis von Brandner in Heidelberg und am nächsten Tag noch im Wahlkreis von Banaschak in Duisburg. Und dann übernahm Felix Banaschak, der eigentlich nur in Ostdeutschland unterwegs war. Da war ich zuerst mit Brandner unterwegs in Baden-Württemberg, praktisch in ihrem eigenen Gefilde. Was aber insofern spannend ist, dass Baden-Württemberg ja im kommenden Jahr wählt. Und dort der einzige grüne Ministerpräsident jetzt in Frage steht. Winfried Kretschmann tritt ab, Cem Özdemir will ihm nachfolgen, hat gute persönliche Beliebtheitswerte, ist aber in den Umfragen doch sehr weit hinten. Von daher ist Baden-Württemberg gerade für die Grünen ein echt kompliziertes Land, weil sie da vorankommen wollen. Gleichzeitig sehen wir, dass Özdemir die Kretschmann-Linie weiterspielt und die bürgerlich-konservativen Lager auch ansprechen will. Und das gefällt bei den Grünen natürlich längst nicht allen. Also dieser Ökokonservatismus, der da in Baden-Württemberg eine Rolle spielt, kommt allen voran natürlich im Berliner Landesverband, der sehr links geprägt ist, gar nicht an. Und das sorgt immer wieder für Reibereien. Berlin wählt im nächsten Jahr auch, wie wir wissen. Von daher war es spannend, dann Brandner in Baden-Württemberg zu begleiten, weil sie natürlich gerade in so einer Doppelrolle unterwegs ist. Sie muss einerseits Özdemir stützen, muss dann sagen, das, was der macht, dieser konservativere Kurs, das ist der richtige. Gleichzeitig ist sie als Bundesvorsitzende für die ganze Partei zuständig und muss die Parteilinken auch irgendwie hinter sich versammeln. Sonst kriegt sie keine Mehrheiten. Und das ist eine echt schwierige Situation und brachte dann auf dieser Reise auch sehr spannende Momente ein, dass sie bei einem Bürgerdialog in Rottweil, will ich mich nicht in die Nesseln setzen als Lokalbanause, in Baden, nicht in Schwaben, sondern in Baden, glaube ich, über das Thema Abschiebungen nach Afghanistan als Thema aufkam. Und dann hat Brandner zuerst die Leitlinien der Migrationspolitik der Grünen sehr stark betont, Humanität, Menschenrechte und so weiter. Um dann aber zu sagen, es gab ja diesen einen Abschiebeflug von Intensivstraftätern aus Deutschland nach Afghanistan der neuen Bundesregierung, so wie die Ampel es auch einmal gemacht hat. Und da sagte Brandner dann, aber zu eben der Willkommenskultur gehört es eben auch dazu, zu sagen, wer nicht bleiben darf. Also sie befürwortet diesen Abschiebeflug. Dann zwei Tage später mit Banaschak zusammen kommt wieder dieses Thema auf. Brandner ist irgendwie in dieser anderen Rolle in dem Moment, muss irgendwie diese integrierende Rolle fahren. Und da kommt dieses Abschiebethema nach Afghanistan auf. Da redet sie nicht über diesen Abschiebeflug, sondern kritisiert nur die Bundesregierung für ihre Migrationspolitik. Also da geht es auseinander und sagt auch, mit der Taliban könne man nicht verhandeln, aber für diesen Abschiebeflug der Intensivstraftäter musste man ja genau das machen. Ne? Also wenn man es hart formulieren will, sie widerspricht sich innerhalb von zwei Tagen an zentraler Stelle, weiß es aber auch, dass sie eben diese Doppelrolle hat, die total schwer zu erfüllen ist. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, Banaschak war vorrangig im Osten unterwegs, fast nur im Osten unterwegs, versucht sich jetzt so als Ostbeauftragter der Grünen, weil die Grünen teilweise im Osten nur noch unter Ferner liefen, laufen, sind aus vielen Landtagen rausgeflogen und so weiter. Ich war am Ende seiner Tour jetzt nochmal in Magdeburg mit ihm unterwegs, auch so im Magdeburger Stadtrand, wo die AfD sehr stark ist. Und da gibt es einen spannenden Moment, wo man eben auch sieht, die Grünen und im Osten ist es einfach wirklich schwierig. Wir haben uns in Magdeburg den Nikolaiplatz angeguckt, der wird gerade entsiegelt. Das heißt, das asphaltierte Ding wird aufgebrochen, da kommen Natursteine drauf mit Drainagen, viele Bäume und so weiter. Ein klassisch grünes Projekt, könnte man jetzt gemein sagen, aber am Ende profitieren natürlich auch mehr als die Grünen davon, wenn da das Wasser bei Starkregen nicht auf der Straße steht. Es gibt aber auch einen Parkplatz auf diesem Platz. So, und dann fragt Banaschak, gar nicht mit der Intention, jetzt da den harten Grün zu spielen, aber fragt, wäre das nicht eine Option gewesen, diese Parkplätze hier auch wegzupacken und da vielleicht dann was anderes mit diesem Raum anzufangen. Und dann sagt der anwesende CDU-Stadtrat, können wir machen, aber dann ist die AfD hier nicht mehr bei 30 oder 40, sondern bei 70%. So, das ist natürlich irgendwie so eine Szene, die total irgendwie auch das Problem der Grünen beschreibt, aus eigener Sicht für das Richtige zu stehen, aber wenn es dann eben auf solche Momente trifft, dann schnell irgendwie an die Grenzen zu kommen. Wie gesagt, er hatte, glaube ich, gar nicht die Intention, da jetzt irgendwie den grünen Autohasser zu spielen, aber so kommt es natürlich an. Ich sprach dann nachher noch mit diesem Stadtrat und der sagte auch, na, der ist ja sympathisch, aber so funktioniert ja halt keine Politik. Das könnte man vielleicht in Berlin machen, aber hier eben nicht. Ich will das gar nicht kommentieren, diese Aussage ist auch nicht nur richtig, aber dieser Weg ist echt schwierig. Was aber eben spannend zu sehen ist dass Banaschak mit dieser Ostpräsenz, er hat jetzt auch ein eigenes Regionalbüro in Brandenburg an der Havel eröffnet. Auch das irgendwie ein ganz ungewöhnlicher Schritt. Also die Grünen versuchen wieder Fuß zu fassen, indem sie präsent sind im Osten, indem gerade Banaschak da präsent ist. Aber der Weg dahin ist natürlich sehr weit.
Wie glaubwürdig ist das? Ich meine, Banaschak ist ja, ich glaube, mehr Wessi geht nicht aus Duisburg, da jetzt den Held des Ostens zu spielen. Also es ist nicht vielleicht auch ein Problem, dass man keine glaubwürdigen Figuren aus dem Osten selbst hat?
Ja, das ist sicherlich so. Also es gibt im Bundesvorstand bei den Grünen noch Heiko Knopf, der ist Thüringer, ist, glaube ich, das darf man sagen, wiederum ein waschechter Ossi, ist aber natürlich kein Parteivorsitzender und hat nicht die Prominenz, hat offensichtlich auch nicht alleine die Möglichkeiten, das zu machen. Banaschak ist ein waschechter Wessi, Duisburger, ThyssenKrupp ist immer wieder, also in jedem Gespräch kommt irgendwie ThyssenKrupp mit ihm auf. Und gleichzeitig kann man das vielleicht als Möglichkeit sehen, nähern die Leute im Osten, wo ja auch viel arbeitende Bevölkerung ist und so weiter, da heranzukommen und wegzukommen aus diesem Großstadt-Image. Deswegen kann ich den Versuch von Banaschak schon verstehen, das zu machen. Und gleichzeitig geht es ja auch nicht nur darum, Also wie wahrscheinlich ist das in Magdeburg-Buckau, der AfD-Wähler sagt, ach, der Banaschak, der ist jetzt hier und irgendwie erzählt er so nett und dachte mit den Parkplätzen verzeih ich ihm auf, beim nächsten Mal wähle ich doch Grün. Also wenn sich eine Partei danach ausrichtet, dann kann sie keinen Erfolg haben. Im Osten geht es für die Grünen auch sehr darum, die eigenen Leute bei der Stange zu halten. Das ist natürlich schwierig geworden, wenn man aus Landtagen fliegt, fällt extrem viel Geld weg, fallen auch Stellen weg. Das aufrechtzuerhalten, die eine Szene aufrechtzuerhalten, die bei den Grünen schon sowieso extrem klein ist, das ist, glaube ich, auch vielleicht sogar das eigentliche Kernziel dieser Ostaktion des Parteivorsitzenden. Und wir hatten dann noch eine Szene, die ja auch wirklich bedrückend war, wo ich das auch verstehen kann, wenn Leute sagen, da haben sie keine Lust mehr drauf. Wir waren am Abend dann noch bei einem Bürgerdialog in eben Magdeburg-Buckau und es hatten sich offenbar, so hieß es dann, hatte sich die Nazi-Szene angekündigt, diese Veranstaltung zu stören. So, und man begegnete auf dieser Reise auch immer wieder Leuten, zum Teil Grünen, zum Teil aber auch nur politisch Interessierten, die sagten, hier für Politik zu stehen, die den Grünen beispielsweise nahesteht oder auch der SPD oder den Linken, ist einfach brandgefährlich. Und wir haben da keine Lust mehr drauf, wir ziehen uns zurück und machen eigentlich genau das, was die Rechtsextremen in dem Fall wollen. Und das ist war echt harter Tobak, muss ich sagen. Also war auch echt so eine, da lag die ganze Zeit so ein nervöser Film dann über diesen Bürgerdialog. Am Ende kam niemand, um diese Veranstaltung zu stören. Ich weiß nicht warum. Lief alles, wie gesagt, glimpflich. Das ist natürlich dann auch irgendwie ein Punkt, den alle Parteien, die diese Probleme haben, das sind vor allem die Grünen, aber auch die bei der SPD läuft es im Osten wahrlich nicht gut, da die eigenen Leute überhaupt an der Stange zu halten. Also das ist so mehr das Niveau, von dem man da kommt. Also echte Aufbauarbeit, bevor man überhaupt irgendwie daran denken könnte, wirklich da was zu gewinnen.
Du hast vorhin die Doppelrolle von Franziska Brandner angesprochen. Genau dafür gibt es ja eigentlich bei den Grünen die Doppelspitze, die ja immer aus einem Realo und einem linken Kandidat oder Kandidatin besteht, üblicherweise Mann-Frau. Diese Flügellogik der Grünen wurde ja auch schon vielfach irgendwie hinterfragt und kritisiert, ob das alles irgendwie so sinnvoll ist und funktioniert. Aber was ist dein Eindruck, welche Dynamik haben die beiden Co-Vorsitzenden miteinander jetzt irgendwie im letzten Jahr gefunden? Sind ja relativ kurzfristig an die Grünspitze gelangt und haben eine relativ lange Findungsphase gehabt. Wie hast du sie erlebt jetzt beim gemeinsamen Auftritt?
Also die Kurve zeigt deutlich nach oben, aber sie droht wieder nach unten zu zeigen. Also die Geschichte ist ja die, im November 2024, also erst waren Ricarda Lang und Omid Nuripur zurückgetreten, weil Niederlage in Brandenburg hat es dann final ausgelöst und Robert Habeck, damals designierter Kanzlerkandidat, wollte eine schnelle Lösung, wollte nicht jetzt 2-3 Wochen Diskussionen auch über die Medien haben, wer wird's jetzt bei den Grünen, sie können sich nicht einigen und hat gesagt, bis Ende der Woche müssen wir was finden, wie es jetzt weitergeht. Rücktritt war Mittwochmorgen. So, das heißt, am Wochenende sowas dann noch durchzuziehen, auch schwierig. Das heißt, bis Freitag musste eine Lösung her. So fanden sich dann Banaschak und Brandner zusammen. Brandner natürlich als Vertraute von Habeck durch ihn unterstützt. Bei den Linken gab es dann neben Banaschak noch Andreas Audretsch, der wurde dann letztlich Wahlkampfleiter. Das heißt aber, die beiden hatten überhaupt keine Vorbereitungszeit. Sie wurden ins kalte Wasser geworfen, sowohl in das Amt an sich, aber auch zueinander. Sie gehörten natürlich der gleichen Fraktion an, aber große Überschneidungspunkte hatten sie nicht. Also es waren jetzt keine, die irgendwie politisch irgendwie mal den gleichen Weg gegangen sind. Da standen die beiden dann also. Im Wahlkampf mussten sie irgendwie an einem Strang ziehen. Das funktionierte dann nicht anders. Da gab es dann aber auch schon erste Punkte. Also zum Beispiel, falls man sich noch dran erinnert, das 10-Punkte-Papier, das ominöse von Robert Habeck, nach den Anschlägen nach dem Anschlag von Aschaffenburg hatten wir diese riesige migrationspolitische Frage und Abstimmung Union mit der AfD und so weiter. Die Grünen hatten eben aber auch das Gefühl, allen voran Habeck, wir müssen jetzt ja auch mal was zeigen, dass wir in der Lage sind, was zu machen. Es entstand dieser 10-Punkte-Plan und man hätte kaum unterschiedlicher damit umgehen können. Banaschak hätte ihn, soweit wir wissen, zähneknirschend mitgetragen. Er hat gesagt, na, dann machen wir das jetzt halt, aber ich warne davor, ich glaube, das hilft uns nicht. Es wäre besser, wenn wir das Thema über innere Sicherheit spielen und nicht über Migration. Naja, so ist es dann aber jetzt halt. Was macht Brandner? Ihr Team setzt einen Instagram-Post ab, in dem sie die migrationspolitischen Punkte, die richtig harten Punkte, noch nach vorne zieht. Also das Ding war ja so ein Stück weit eingebettet, damit es irgendwie alle in der Partei so halbwegs mitgehen können. Sie lässt diesen Teil mit der Einbettung einfach weg, praktisch. So, und da merkte man dann schon, okay, das ist, die beiden trennt doch mehr, als sie vielleicht bisher zugeben wollten. Auch nach der Wahl, als die Grünen sich dann finden mussten, ging das so weiter, dass das schwierig war zwischen den beiden. Es kam schon die erste Angst vor, die erste Peter Özdemir-Angst vor. Die Simone Peter und Cem Özdemir waren ja auch mal Parteivorsitzende, konnten überhaupt nicht miteinander, inhaltlich nicht, persönlich nicht, und unterhielten sich mehr über die Medien miteinander als persönlich miteinander. Und da kamen dann schon entsprechende Sorgen auf. Es wurde unterschiedlich beschrieben, auch da diese Baden-Württemberg-Frage, wie sehr wird sie von dem Landesverband unter Druck gesetzt, da jetzt die ökokonservative Rolle in die Bundespartei zu tragen. Man hat mittlerweile aber das Gefühl, und das war auch das Gefühl bei der Reise, die beiden haben irgendwie verstanden, dass sie einander brauchen. Denn wenn der eine anfängt zu kippen, dann kippt auch der andere. Jetzt hat Banaschak damals ein bedeutend besseres Ergebnis geholt als Brandner, die gerade im linken Flügel doch sehr umstritten ist. Aber Banaschak weiß natürlich auch, wenn Brandner jetzt wackelt, dann gibt's natürlich auch Leute in seinem Flügel, die die Gelegenheit nutzen wollen und sagen wollen, ja, jetzt Parteivorsitzender, dann übernehme ich halt die andere Stelle. So, das haben sie, glaube ich, zusammenbekommen. Und man merkt auch so dieser integrierende Kurs. Ich hatte vorhin dieses Afghanistan-Beispiel genannt. Ich würde einfach mal behaupten, es hätte Zeiten gegeben, in denen die beiden auch zusammen auf der Bühne stehen und Brandner sagt, neben Banaschak stehen, diese Abschiebeflüge nach Afghanistan sind richtig. So, und da hätte er natürlich widersprechen müssen, sonst hätte er die eigenen Leute aus dem eigenen Flügel gegen sich aufgebracht. Das ist nicht passiert und das ist, glaube ich, ein Zeichen für, inhaltlich trennt die beiden weiterhin einiges, aber sie haben irgendwie verstanden, sie müssen zusammenkommen und müssen diesen integrierenden Kurs fahren. Und das war eben, wie gesagt, auf der Reise auch der Eindruck letztlich, dass das so zusammen funktioniert jetzt. Gleichzeitig, je näher wir an die Wahl in Baden-Württemberg drücken, desto größer wird natürlich der Druck, dass sich das wieder verändert. Und deswegen ist das so ein Lackmustest, wird das sein, ob die beiden auf Dauer bestehen können.
Jetzt sind die Grünen ja eigentlich anders als alle anderen Parteien schon weit vor der Bundestagswahl eigentlich in der personellen Aufstellung so gewesen, wie sie jetzt auch nach der Wahl weiterziehen, auch mit den beiden Fraktionsvorsitzenden. Gut, ich meine, die Minister sind weg, bis auf eine Ausnahme vielleicht, wo wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber deshalb müsste man ja eigentlich denken, dass sie das eingespielteste von allen Teams sind. Wie ist denn das Zusammenspiel mit der Fraktionsführung?
Ich glaube, da ist es ähnlich wie zwischen den beiden. Also man weiß irgendwie, dass man einander braucht. So wenn wir das als vier Teile Kartenhaus betrachten, zwei Fraktionsvorsitzende, Katharina Dröge und Britta Hasselmann, und die beiden Parteivorsitzenden Brandner und Banaschak, fällt eine Karte, wackeln auch die anderen. Das gilt für alle gleichermaßen. Ich glaube, die beiden, also die vier insgesamt, haben mittlerweile auch gut zusammengefunden. Das mit dem Eingespieltsein zählt halt nur zur Hälfte, weil, wie gesagt, Brandner und Banaschak waren da im Wahlkampf ins kalte Wasser geworfen worden, hatten keinerlei Möglichkeit für strategische Arbeit und sind, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich so richtig erst Parteivorsitzende ab dem Punkt 24. Februar, ich glaube, ne, Bundestagswahl. Da konnten sie dann wirklich die klassische Arbeit als Parteivorsitzende anfangen, überhaupt erst anfangen. Es war bei Dröge und Hasselmann anders, die haben schon eine Legislaturperiode hinter sich, agieren so nah aneinander wie niemand sonst bei den Grünen, obwohl sie unterschiedlichen Flügeln angehören. Also es ist, gibt auch immer mal wieder in der Fraktion den Scherz, den man jetzt gut oder schlecht finden kann. Eigentlich hätte man doch gar keine Doppelspitze, weil die beiden sind doch wie eine Person. So ist es, glaube ich, dann auch nicht. Die beiden können schon eben sehr, sehr gut zusammen und sind sich sehr einig. Aber es ist eben so, dass, glaube ich, die vier insgesamt sich jetzt auch gefunden haben und wissen, sie brauchen einander. Aber auch das hat natürlich Grenzen, weil 2029 noch weit weg wirkt, aber so weit weg gar nicht ist. Unter der Voraussetzung natürlich, die Koalition hält jetzt bis 2029. Denn du hast es angesprochen, die Ministerinnen und Minister sind weg. Da sind natürlich vor allem Annalena Baerbock und Robert Habeck aktuell zumindest aus der vordersten Spitze weg. So, und das heißt, seit 2018 gab es nur Habeck und Baerbock bei den Grünen. Also es stellte sich gar nicht die Frage, ob irgendwer anders da an die Spitze kommen kann. Erst recht dann nicht vor der Wahl, wenn es dann um Spitzen- und Kanzlerkandidatur ging. Das ist jetzt natürlich anders. So, und jetzt wissen die auch, es ist so ein bisschen Belauern, ist fast übertrieben, aber es ist so ein latentes Belauern. Also Katharina Dröge hat im Zuge der Schuldenbremsendiskussion einen großen Moment gehabt. Es gilt so als das Machtzentrum im linken Flügel gerade, auf die gehört wird, geschaut wird, die Popularität gewonnen hat. Banaschak wird in der Partei großes Potenzial zugesprochen, weil er rhetorisch talentiert ist, aber bislang hat man noch nicht das Gefühl, dass er das voll ausspielen kann. Ja, und eine Brandner haben wir jetzt viel drüber gesprochen, aber die sagt natürlich auch nicht, ich bin nur hier Baden-Württemberg-Vertreterin, sondern hat natürlich auch irgendwie ein Eigeninteresse, weiter nach vorne zu kommen und hat bei ihren Realos, ist das eindeutig so, ist sie tonangebend, gerade einfach auch in dem Wissen, dass auf der Bundesebene bei den Realos nach dem Weggang von Habeck und Baerbock erstmal doch so ein Vakuum ist. Das heißt, unter dem Strich, die vier, Banaschak, Brandner, Dröge, Hasselmann, das funktioniert jetzt miteinander. Aber klar hat es auch Konfliktpotenzial auf Dauer, weil sich dann herauskristallisieren muss, wer sind denn jetzt wirklich die neuen Köpfe bei den Grünen, weil vier Stück auf einmal werden es sicherlich nicht sein.
Ja, ich würde gerne noch auf drei Personen zu sprechen kommen, die zuletzt Macht eingebüßt haben oder jetzt bald Macht einbüßen werden. Zum einen ist es Ricarda Lang, wahrscheinlich immer noch die medial wirksamste Grüne, aber innerparteilich ohne formelle Macht. Aber formelle Macht ist natürlich, gerade wenn es um die Grünen geht, auch nicht immer das Relevante. Wie siehst du ihre Rolle und könnte sie tatsächlich Richtung 29 oder dann in der eventuellen Neuaufstellung nach dieser Wahl wieder eine starke Rolle spielen?
Ja, Ricarda Lang ist das Damoklesschwert für die anderen vier, was immer so über denen schwebt. Also sie ist ja damals durchaus widerwillig vom Parteivorsitz abgetreten, was dazu geführt hat, dass sie unheimlich an Popularität gewonnen hat seitdem. Du hast es gesagt, ihr Social Media Game, da kommt echt keiner dran. Also ist unheimlich populär geworden, hat sich auch verändert in ihren Positionen, also ist auch irgendwie integrierender in ihren Positionen geworden und hat einen ganz spannenden Move zuletzt gemacht. Da postet sie bei Instagram, einem Account mit sehr viel Reichweite, ein Bild zusammen mit Heidi Reicheneck und einer Kollegin der SPD, was natürlich mit einem Satz darunter irgendwie mit weiter im Gespräch bleiben oder so. Das ist natürlich ein klares Zeichen an. Rot-Rot-Grün ist nicht vom Tisch. Und wenn ihr Rot-Rot-Grün wollt und eine linke Machtoption wollt, dann bin ich da. So. Und deswegen muss man sagen, Ricarda Lang ist natürlich weiterhin total motiviert, wartet, könnte ich mir vorstellen, gerade einfach den richtigen Zeitpunkt ab, wann sie den Move nach vorne machen kann. Weiß natürlich auch, solange die vier da vorne zusammenstehen, ist es schwierig, sich da reinzudrängen. Das heißt, sie bräuchte irgendwen noch an ihrer Seite. Es gibt ja weiterhin die Geschichte, dass sie damals nach der Wahl mit Baerbock sondiert hat, ob die beiden für den Fraktionsvorsitz kandidieren. Ist weiterhin nicht klar, ob es wirklich so war oder nicht. Aber Lange hat auf jeden Fall überlegt, ob sie dann schon wieder nach vorne kommt. Das war dann noch zu früh, es war der falsche Zeitpunkt. Aber sie hat eben diese Popularität und auch dieses politische Talent, dieses rhetorische Talent, dass sie auf jeden Fall nochmal nach vorne drängen wird. Da bin ich persönlich ziemlich überzeugt von. Ich könnte mir vorstellen, dass es beispielsweise zur Hälfte der Legislaturperiode ein Moment sein könnte, wo das soweit ist, dass dann möglicherweise im Fraktionsvorsitz was passiert. Sie gehört natürlich zum linken Flügel, da eine Dröge zu verdrängen, sehe ich aktuell als sehr schwierig an. Beim Parteivorsitz weiß ich nicht, ob das funktionieren würde, sie dann, dass sie praktisch die gleiche Position übernimmt, auch da nicht so leicht. Also mal gucken, alles offen gerade. Der Parteivorstand wird nächstes Jahr im Herbst auch ja neu gewählt. Aber ich bin mir dann doch ziemlich sicher, dass sie einen Move machen wird. Gleichzeitig ist aber spannend bei ihr, den großen Rückhalt in der Fraktion hat sie gar nicht. Sie hat einen öffentlichen Rückhalt, sie hat an der Basis einen großen Rückhalt, aber dass in der Fraktion alle nur darauf warten würden, dass Ricarda Lang jetzt nach vorne drängt, so ist es überhaupt nicht, sondern da sind Dröge und Hasselmann sehr beliebt. Und das heißt, Lang wird diesen Move nur erfolgreich machen können, wenn es ihr gelingt, Truppen hinter sich zu versammeln. Und ich glaube, dass dieses Rot-Rot-Grün-Foto schon ein Fingerzeig in die Richtung ist, dass das auch weitere Signale in der Richtung noch geben wird. Aber wie gesagt, ich glaube, einen Move wird es geben. Ob der dann erfolgreich sein wird, das ist wiederum eine andere Frage.
Spannend ist auch die Rolle von Lisa Paus. Sie ist eigentlich die einzige ehemalige Grünen-Ministerin, die sich so ein bisschen gerettet hat in ein wichtiges Amt, ist jetzt de facto Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Wie siehst du ihre Rolle? Läuft sie sich auch gerade warm für Höheres?
Also, nee, glaube ich nicht. Hat damit zu tun, dass sie ja immer wieder gehandelt wurde für die Spitzenkandidatur bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin nächstes Jahr. Das wird sie nicht. Das werden jetzt eben Graf und Jarasch. Und das stand wohl auch schon sehr lange fest. Also Paus hatte offensichtlich Interesse an der Kandidatur, aber hatte nicht den Rückhalt im Landesverband. Das war schon ziemlich früh immer wieder zu hören, ehrlich gesagt. Schon vor einem, das haben wir jetzt August, ja nicht ganz einem Jahr, da kam dieses Gerücht auf, aber da sagten mir auch Leute aus dem Landesverband immer wieder, nee, also eigentlich können wir uns das nicht vorstellen, dass sie wirklich hier eine Mehrheit findet. Und so kam es dann eben auch nicht. Jetzt hat sie diesen schönen Posten als de facto aus Vorsitz des Haushaltsausschusses, ist da wieder in ihren Themen, wenn man so will, zurück, die sie vor ihrer Zeit als Familienministerin schon vielfach betreut hat, hat sie ja vor allem als Finanzpolitikerin aufwarten lassen. Dass sie in der Partei jetzt irgendwie nach vorne drängt, das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, dass Lisa Paus gerade für die führenden Positionen bei den Grünen kein entscheidender Machtfaktor ist.
Okay, spannend. Und die letzte Person, über die ich noch gerne sprechen würde, ist natürlich Jette Nizart, die noch Sprecherin, Co-Sprecherin der Grünen Jugend. Stachel im Fleisch des Partei-Establishments hat jetzt ihren Rückzug angekündigt nach großer parteiinterner Kritik, vor allem auch wieder aus Baden-Württemberg. Hat sie einfach jetzt ihr Ziel öffentlichkeitswirksam und ein Standing zu schaffen, hat sie dieses Ziel jetzt erreicht und kann sagen Mission accomplished, oder was glaubst du steckt hinter ihrem Rückzug?
Ja, das ist schwierig zu sagen. In Stuttgart werden sicherlich die Sektkorken geknallt haben, als diese Nachricht da einging. Mich hat es ehrlich gesagt gewundert, weil als es diese Geschichte mit dem ACAB-Pullover und Julia Klöckner und so weiter gab, da kam dann eben auch die Erzählung auf, bei einigen bei den Grünen, wie wird man sie jetzt los? Und da hieß es immer ganz eindeutig, es gibt nur einen Weg, nämlich wenn die grüne Jugend selbst ihr den Rückhalt versagt. Und es hatte so einige grüne Jugendlandesverbände gegeben, die sie dann auch kritisiert haben, aber im Gros hatte man immer den Eindruck, dass sie fest im Sattel sitzt. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie jetzt weggedrängt wird, dass das eine wirkliche Revolte ist, sondern diese Begründung, die sie genannt hat mit, man kann in dieser Partei nicht für die Dinge einstehen und den Rückhalt erkämpfen, für die sie einstehen will, dass das wirklich so ist, dass sie keine Lust mehr hat, wenn man so will, und dass sie vielleicht diese Position jetzt auch nicht mehr braucht, so wie du das eben sagtest, dass sie die Reichweite jetzt gewonnen hat, die sie brauchte über dieses Amt und jetzt weitermachen kann. Es gibt auch das Gerücht, Jette Nizart hätte Interesse fürs Abgeordnetenhaus in Berlin zu kandidieren. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da dran ist. Hat sie nie näher zur Stellung genommen. Vielleicht könnte das auch ein Weg sein, wo sie dann sagt, aber dann hätte ich gedacht, dann hätte sie vielleicht bei der GJR noch weiter gemacht. Mal schauen, wir werden es demnächst erfahren. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie keine Lust mehr hat auf diese Auseinandersetzung und vielleicht dann auch eben gemerkt hat, dass sie vielleicht bei der grünen Jugend in Rückhalt für diese Position findet, bei den Grünen aber eben nicht und eben auch im eigenen Flügel übrigens nicht. Es gab da damals bei dieser ACB-Geschichte direkt danach eine Bundesvorstandssitzung, wo sie auch anwesend war. Und da war es Felix Banaschak, so erzählte man es nachher, der dann zum ordentlichen Widerspruch eingesetzt hat und sie deutlich kritisiert hat und gesagt hat, also wenn wir jetzt so ein Klamauk hier machen, dann können wir halt keine ernsthafte Polizeikritik mehr machen. Ne? So. Deswegen hat sie da auch, glaube ich, gemerkt, ihre Hoffnung vielleicht, dass der linke Flügel ein Stück weit sich hinter diesen teils radikalen Positionen versammelt, dass das einfach auch nicht geschehen ist und dass sie nicht nur gegen die Ralos kämpft, sondern auch gegen die Leute aus dem eigenen Flügel und dann gesagt hat, dann macht es für mich so keinen Sinn, in diesem Amt zu bleiben, sondern dann spiele ich weiterhin meine Bälle, wie ich sie möchte. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir noch viel von Jette Nielsert hören werden. Also, dass sie jetzt einfach sagt, so hat jetzt irgendwie bei den Grünen nicht so richtig funktioniert, sie bleibt der Parteimitglied und jetzt bin ich irgendwie wieder still. Also, da ist sie dann auch einfach nicht der Typ für.
Das glaube ich auch. Lass uns zum Abschluss den Blick nochmal ganz kurz weiten und auf Bundesregierung, Kanzler und Weltlage schauen. Das Thema auch dieser Woche ist ja, bleibt ja immer noch das faktische Waffenembargo der Bundesregierung gegenüber Israel, wobei man, glaube ich, inzwischen sagen muss, das größere Problem als die Entscheidung an sich ist ja inzwischen die mangelhafte interne Kommunikation des Kanzlers. Wie erklärst du dir, dass Merz wiederholt diese Fehler macht? Also schon die Richterwahl ist ja nicht nur über Spahn, sondern auch über seinen Tisch vergeigt worden, indem er halt einfach nicht an seine eigenen Leute kommuniziert hat. Jetzt auch wieder mit nachgereichten Erklärungen am Sonntag und einem Fernsehinterview, was auch wieder viele vor den Kopf gestoßen hat. Ist das im Endeffekt dann doch seine Unerfahrenheit im höchsten Regierungsamt?
Na, das ist schwierig zu sagen. Das ist so eine Antwort, die, wo man sagen kann, das wäre so eine simple Antwort, wo man dann irgendwie sagen kann, na gut, dann in einem halben Jahr passiert es dann halt nicht mehr. Bis dahin hat er genug Erfahrung, da muss er jetzt einmal durch. Das ist mir aber irgendwie ein bisschen zu einfach, weil die Geschichte ist ja Wahnsinn. Ich habe mich am Wochenende viel damit beschäftigt, weil ich dann da bei uns vertretungsweise dafür zuständig war, mit einigen aus der Union gesprochen. Das ist so, also vielleicht fangen wir mal vorne an. Was bedeutet dieses, du sagst das de facto Waffenverbot? Es gibt aktuell gar keine Bestellung von israelischer Seite. Das heißt, akut ändert es gar nichts an der Situation. Es ändert natürlich dann auf Dauer schon was, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die auf den Transporter geladenen Panzer in Deutschland, die jetzt los sollten nach Israel oder sonst was, müssen wieder abgeladen werden. So ist es überhaupt nicht so. In der aktuellen Situation ändert es erstmal gar nichts. Das ist aber was der Kanzler am Freitag in seinen paar Zeilen Erklärung, das steht da gar nicht drin oder es ist nur angedeutet. So, und dann bringt er natürlich Leute gegen sich auf und dann habe ich das auch so die Frage natürlich auch vielen Unionern am Wochenende gestellt. So, de facto ist ja erstmal der Unterschied gar nicht so groß. Und vielleicht hätten die gesagt, wenn sie von Anfang an rein Wein eingeschenkt bekommen hätten, wenn man vorher das mit ihm besprochen hätte und so weiter, hätten sie vielleicht gesagt, gut, finden wir trotzdem nicht okay, aber klar, das muss man beachten. Aber was sagen die jetzt, weil sie natürlich aufgebracht sind? Naja, das heißt, wir treffen diese Entscheidung, der Kanzler trifft diese Entscheidung für nichts, stößt damit symbolisch aber Israel komplett vor den Kopf und stellt die Staatsräson in Frage. Das heißt, er macht was an dieser Kritik Israel in den Rücken zu fallen gar nichts ändert, aber de facto Gaza auch nichts bringt. So, das macht das Ganze noch irgendwie viel viel schlimmer. Und jetzt das Entscheidende ist ja, kommen wir auf die Kommunikation. Man kann zu dieser Entscheidung so oder so stehen. Ich will das jetzt gar nicht inhaltlich bewerten, aber es ist natürlich miserabel kommuniziert. Erst am Freitag diese Mitteilung, dann gibt es am Samstag dieses Papier aus dem Kanzleramt, was in den CDU-Bundesvorstand und deren Mitglieder geschickt wird, wo dann näher erklärt wird. Und dann gipfelt das Ganze natürlich am Sonntag, als Merz in der ARD interviewt wird für die Tagesthemen. Das Ding erscheint aber kurz vor 15 Uhr online. Und um 15 Uhr treffen die Außenpolitiker in der Videoschalte mit Günther Sauter, dem außenpolitischen Berater des Kanzlers, zusammen. Und der sollte dann da die Entscheidung erklären. Und da herrscht dann totale Entrüstung, weil die sagen, ja, großartig, der Kanzler ist parallel zu unserem Termin jetzt im Fernsehen. Und wir lassen uns jetzt von seinem Berater erklären, wie es eigentlich ist und würden gerne erstmal jetzt den Kanzler hören. Also diese Schalte geht komplett in die Hose. Ist dann auch auf unterschiedlichen Medienplattformen, unter anderem eben auch dann bei uns mitzulesen. Das sagen die Leute vom Kanzleramt, das kann es jetzt auch nicht sein. Also es ist ein Desaster, diese Videoschalte letztlich. Es ist irgendwie Unerfahrenheit, aber das ist irgendwie mir reicht es nicht, irgendwie als Grund zu nennen, Unerfahrenheit. Er hat ja genug Leute um sich herum, die nicht unerfahren sind. Also da muss doch einer mal irgendwie checken, dass das so nicht geht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es die Hoffnung war, dass jetzt alle in der Sommerpause sind Und das in dem Wissen, dass jetzt, dass es große Wellen auslösen könnte, es der Versuch war, es so ein bisschen ja, unter der Hand praktisch umzusetzen, diese Waffenembargo-Entscheidung für Israel. Das könnte ich mir vorstellen. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und du hattest es gesagt, bei der Richterwahl war es auch schon ähnlich kommuniziert. Mich wundert das wirklich sehr und lässt mich auch Sorgen, wie das noch weitergehen soll. Also das ist ein echtes Misstrauensvotum, wenn man so will, für den Kanzler jetzt aus den eigenen Reihen. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass er irgendwie daraus lernt, weil sonst sind wir ganz schnell dann wieder in einem Bereich, wo wir mit der Ampel waren. Es gibt ja Leute, die sagen, eigentlich sind sie da jetzt schon, das sehe ich weiterhin anders, weil es gibt auch viele Projekte, die geräuschlos funktionieren jetzt in der Regierung. Das war bei der Ampel am Ende echt anders. Da funktioniert einfach nichts mehr. Da wurde alles miteinander verdealt und alles blockiert. So weit sind wir noch nicht. Aber das war jetzt so entscheidend.
Wir sind erst 100 Tage drin.
So, das ist vergessen. Das Problem. Wir sind jetzt bei genau 100 Tagen. Und also da muss man wirklich, glaube ich, hoffen, dass das irgendwie vorangeht. Vielleicht noch ein kleiner Punkt, die CSU ist natürlich auch irgendwie ein wichtiger Faktor, dass der Landesgruppenchef Hoffmann da jetzt offen Widerstand ankündigt, dass auch Markus Söder nicht einverstanden ist. Und das Ganze hat auch eine Vorgeschichte. Beim letzten Koalitionsausschuss vor einigen Wochen, das ist bisher, glaube ich, noch nicht bekannt, gibt es einen Beschluss, dass die Frühkoordinierung, also wenn Gesetze verhandelt werden, gibt es ja vor der eigentlichen Ressortabstimmung eine Frühkoordinierung der jeweils führenden Häuser, also des zwischen Kanzleramt und Finanzministerium jetzt in dem Fall für CDU und SPD. Und bei diesem Koalitionsausschuss gibt es den Entschluss, soweit wir wissen, dass die CSU sagt, wir wollen auch in die Frühkoordinierung. Das Innenministerium wird jetzt Teil der Frühkoordinierung. Und das heißt, das war ja vorher immer schon mal zu vermuten, dass wir wieder ein Dreierbündnis haben, dass CDU und CSU sich längst nicht immer einig sind. Und das zeigt natürlich, dass das so ist. Wenn die CSU sagt, wir wollen diese Frühkoordinierung, wir überlassen das nicht dem Kanzleramt alleine, ist das auch wieder so ein Zeichen, dass das nicht so leicht ist und nicht funktioniert hat in allen Fällen bislang. Und deswegen muss man, glaube ich, echt mal schauen, wie das jetzt im Herbst weitergeht. Ich glaube, da muss man einige Gespräche führen und man kann aus Sicht des Kanzlers nur hoffen, dass die mit einem neuen Schwung jetzt aus dem Herbst rauskommen. Und es ist, glaube ich, ganz gut, dass dieser Stress jetzt in der Sommerpause passiert ist und nicht jetzt am letzten Tag der Sommerpause.
Wir werden es weiter beobachten und schauen, was die Sommerpause noch für uns bereithält und wie die Regierung dann im September wieder startet. Ich bedanke mich bis hierhin, lieber Julian, für das sehr aufschlussreiche Gespräch.
Herzlichen Dank. Vielen Dank nochmal für die Einladung und bis demnächst.
Ciao.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter. Und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.